Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir wollen natürlich sprechen heute über das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, beziehungsweise in der vergangenen Woche, müssen wir ja schon richtig sagen, auf Donnerstag war ja die Olympia-Qualifikation. 3 Turniere gab es. Natürlich vor allen Dingen den Blick auf die deutsche Mannschaft werfen, die, das kann ich schon mal verraten, es geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall gewesen, dass man diesen Zwischenschritt geschafft hat, aber wenn wir natürlich mal ins Detail reingehen und die ganzen Spiele ein bisschen analysieren. Und dazu grüße ich heute ganz, ganz herzlich den lieben Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, hallo zusammen. Ja, erstmal schön dabei zu sein wieder und ich freue mich auf Olympia mit deutscher Beteiligung.
Ich auch. Ich habe Tickets fürs Halbfinale in Lille. Also so ein deutsches Halbfinale wäre ganz cool.
Ach, wird schwer.
Ich hab schon die Töpfe gesehen. Das wird schon, also wenn ich da sehe, was da an uns dann blüht, das wird keine einfache Aufgabe, um es mal vorsichtig zu sagen.
Olympia ist der schnellste Weg zur Medaille, aber natürlich auch der schwerste leider, muss man sagen, weil die Dichte natürlich irgendwie bei so einem olympischen Turnier, was sind es, 12, ne? 12
Nationen, ja, genau.
Sind es dann nur 2 Sechsergruppen und dann geht es direkt zum Viertelfinale, glaube ich, weil die besten 4 weiterkommen. Und ja, boah, das wird schwierig, aber erstmal Etappenziel geschafft, in Paris dabei, ist, glaube ich, super cool, ne? Es ist einfach ja, direkt erstmal um die Ecke die Olympischen Spiele dort in Paris. Ich glaube, es wird ein Fest, auch wenn die Handball-Events natürlich, weiß ich nicht, finden sie komplett in Lille statt oder auch in Paris?
Vorrunde ist Paris und Haupt- und dann Finalrunde ist dann Lille. Also die wechseln quasi mit den Basketballern ab.
Ja,
genau. Das ist, weil die ja keine neue Halle bauen wollten in Paris, was ja auch prinzipiell eine gute Sache halt ist, ist natürlich dann halt bisschen blöd, sag ich mal so, dass du halt dann ja, halt nicht das Finalflair erleben kannst in Paris halt.
Aber dafür aber Stadionatmosphäre, ne? Im Stadion, im Fußballstadion. Ich glaube, das wird schon auch cool und ja, wäre natürlich stark, wenn Deutschland da dann mit dabei ist, weil ich glaube, dann kommen auch nochmal sehr, sehr viele deutsche Fans gerade dorthin. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal auf den Weg, wie es dorthin gekommen ist, nochmal blicken.
Genau, lass uns damit beschäftigen. Wir wollen uns mal mit den 3 Gegnern beschäftigen. Algerien, Kroatien und natürlich auch die Österreicher. Das heißt, wir hatten zweimal das Rematch gegen 2 Teams, die wir aus der EM-Hauptrundengruppe noch bestens gekannt haben. Und ja, Robin, wenn wir mit dem ersten Spiel anfangen, lass uns mal ein bisschen chronologisch durcharbeiten gegen Algerien. Das war eine solide Leistung. Das war nicht überragend, aber man hat ist gut gespielt, man war nie wirklich in Gefahr, die Partie abzugeben und hinten raus ist dann wirklich dann sehr, sehr deutlich gewesen, was man ja eigentlich so ein bisschen schon von Beginn an gehofft hatte.
Ja, ja und nein, muss ich sagen, gegen Algerien tatsächlich. Beginn gut, zwischenzeitlich totaler Handballkrampf, hatte ich das Gefühl, und Ende hinten raus wieder gut. Sag ich mal, ich würde mal sagen, ungefähr 40 starke Minuten, 20 schwache Minuten. Zweiter Anzug, wieder mal gesehen, dass der irgendwie nicht so ganz funktioniert, hat den Deutschen gerade im ersten Spiel ziemlich den Zahn gezogen. 4 Tore in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs sprechen für sich, finde ich, gegen Algerien. Und dann kämpfen sich die Algerier in der 35. Minute bzw. 34. Minute auf 2 Tore dran. Und erst so ab der 40., 41. Minute, wie ist es wieder eine 5-6 Tore Führung, dann bricht natürlich irgendwie die Gegenwehr der Algerier, die aber auch mit Herzblut da gekämpft haben, muss man natürlich sagen. Also gut ab vor dem Spiel, dass die da irgendwie bis zur 40. Minute so stark mitgehalten haben, beziehungsweise so bis zur 35. und danach auch wieder souverän, aber dann auch wieder die erste Garde aufs Feld geschickt. Pflichtsieg ganz klar, aber ja, weiß ich nicht, ob da nicht auch irgendwie ein paar Sequenzen und zu viele Sequenzen dabei waren, die so ein bisschen ja, Wind aus den Segeln genommen haben. Aber auf der anderen Seite darfst du auch nicht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bei einem 41-28 Sieg, beziehungsweise 41-29, sorry, darf man nicht so viel Kritik äußern, aber 29 Tore sind trotzdem meiner Meinung nach zu viel gegen Algerien.
Ja, definitiv. Klar, natürlich, sie sind Zweiter geworden bei der Afrikameisterschaft, was man natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte. Ne? Da, auch einige Teams, die ja durchaus schon noch vielleicht noch einen gewissen Namen da haben, auch durchaus bezwungen. Klar, gegen Ägypten ist halt einfach kein Kraut gewachsen in Afrika, das muss man ja schon klar sagen. Aber ich finde, man hat es auch in dem Spiel, auch in den anderen Partien, dass die schon auch durchaus gut mithalten können. Also du hast ja mit dem Khalifa Gebane im Tor jemand, der jetzt auch nach in die Bundesliga kommen wird, zur HC Erlangen, da hast du auch gemerkt, okay, der Mann hat auch Erfahrung, hat auch einige Bälle weggenommen, gerade in der ersten Halbzeit viele Bälle gehalten, war wieder so das Thema Chancenverwertung, so das Ding, was wir da auch im zweiten Spiel so ein bisschen gesehen haben, aber ja, also es war nicht glanzvoll, hinten raus ein bisschen schon, ja, aber Es war am Ende der erwartet klare Sieg, auch wenn man sich wieder ein bisschen hat durchgekämpft und einfach so ein bisschen gebraucht hat, um ja, sich dann wieder zu abzuschütteln und die Dominanz, die man ja auch eigentlich hat, dann auch entsprechend vorzutragen. Deswegen ja, wirkte man so ein bisschen, okay, ja, das war so ein bisschen holprig, aber hey, bin jetzt drin, die letzten 20 Minuten geben Hoffnung und dann hast du das Spiel gegen Kroatien. Ja, Robin, und da lief ja gar nichts zusammen. Also die erste Halbzeit war wirklich, ja, unterirdisch, sag ich es mal so.
Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe in der 6. Minute erst eingeschaltet, weil ich es nicht zeitig direkt zum Anpfiff geschafft hatte und schaltete dabei im Stand von 5-0 ein. Da dachte ich, also in dem Moment dachte ich mir auch, gucke ich jetzt weiter oder mache ich lieber direkt wieder aus? Weil, also das muss ja ein katastrophaler Beginn gewesen sein und es zog sich dann ja auch weiter in der ersten Halbzeit durch. Diese schier unglaubliche und gar nicht nachvollziehbare Abschlussschwäche, die schon bei der Europameisterschaft gegen Österreich gezeigt wurde, die bei der Europameisterschaft meiner Meinung nach allgemein ja ein Problem war und auch verhindert hat, dass es vielleicht dann doch zu einer Medaille gereicht hat, beziehungsweise zu einem Platz unter den Top 3, hat sich hier echt wieder gezeigt und ja, zu einem Rückstand geführt, der einfach nicht mehr aufzuholen war. Gegen natürlich, also sorry, aber das weißt du ja von Anfang an, dass die Kroaten sich das Herz rausreißen, wenn es um eine Olympia-Qualifikation geht. Da muss einfach ganz klar der Fokus sein, Konzentration beim Torabschluss, klare Chancen nutzen, weil, sorry, aber die deutsche Mannschaft hat wieder nicht schlecht gespielt. Ja, es waren wieder ganz klar herausgespielte Chancen. Wir reden nicht davon, dass die Kroaten einfach mal 10-mal mehr aufs Tor geworfen haben oder 5-mal mehr, sondern es ist ein ausgeglichenes Spiel, wo Deutschland einfach wieder in der ersten Halbzeit den kroatischen Torhüter komplett warm wirft.
Genau. Und da waren wieder Würfe mit dabei, wo ich mir wirklich an den Kopf gefasst habe. Vor allen Dingen auch, was man sich für Würfe genommen hat. Also teilweise überhastete Aktionen, wo man einfach ohne Not wirft, wo da einfach keine Lücke ist, keine Chance da ist, wo man dann einfach ja, es versucht, drauf zu knallen, wo ich mir so, okay, gut, Leute, ein bisschen besser, sollte doch schon noch auf jeden Fall ablaufen. Deswegen war ich da doch schon sehr, sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man da ja wieder so agiert hat, wie man es ja auch so ein bisschen in diesem Hauptrundenspiel ja hatte. Ne? Du warst zwar nicht 100% auf Augenhöhe, es war wieder schwach und was ich so überraschend gefunden habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, die Kroaten haben ja geradezu in der ersten Halbzeit viel mit der 5-1-Deckung gespielt. Und du hast so gemerkt, so in diesen ersten 10, 15 Minuten, die standen da und wussten irgendwie so gar nicht, was sie dagegen machen sollten. Also das ist ja normalerweise so, du musst immer versuchen, möglichst hin in diesen vorderen Mann zu kommen, aber das haben die über weite Teile überhaupt nicht gemacht, sondern waren irgendwie total verunsichert. Und das ist irgendwie so ein Bild, wo ich mir denke, so, das kann nicht sein, dass eine Mannschaft, die gewisse Ansprüche auch hat, sich von so einer 5-1-Deckung so verunsichern lässt in so einer Form, weil das kann ja immer mal passieren, dass eine Mannschaft in der 5-1-Deckung spielt.
Ja, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Wenn ein Gegner wie Kroatien kommt, mit Kapitän Domagoj Duvnjak, einem der besten vorgezogenen Abwehrspieler in einer 5-1-Deckung, ich finde, es gibt kaum Spieler auf der Welt, die diese 5-1 besser spielen können, vorne auf der Spitze, die 1 wie Domagoj Duvnjak. Wir kennen es vom THW Kiel. Das ist ein Stilmittel, das dort in der Champions League Barcelona, Kielce und Co. schon den Zahn gezogen hat teilweise. Und eine junge Mannschaft wie das THW-Team total verunsichern kann. Sorry, aber da muss diese Mannschaft darauf eingestellt werden, dass das etwas ist, was relativ wahrscheinlich von den Kroaten gespielt wird. Und es sah so aus, als ob es überhaupt nicht irgendwie vorbereitet wurde. Und aus dem Nix kam so. Und dass dann ein Trainer wie Dago Sigurdsson, der die Kroaten übernimmt, das Spiel, das liegt doch auf der Hand, dass das
natürlich
kommt gegen ein junges Team wie Deutschland mit Juri Knorr, der dann auf der Mitte gefühlt die Statik in seinem Angriffsspiel wird okay, solange er auf 9 Metern den Butler ansetzen kann, Lücken ziehen kann, den Ball schnell weiterspielen kann, diese Lücken genutzt werden können oder er abschließen kann. Aber wenn dann dieser Vorgezogene da steht, dann ist das Spiel tot. Dann ist es komplett tot. Und das war es in der ersten Halbzeit gefühlt. So, es waren alles Einzelaktionen. Köster musste selber den Butler gehen, um auf Außen abzulegen. Uschins Einzelaktion. Es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, also da hatte ich das Gefühl, dass die Vorbereitung auf dieses Spiel irgendwie so ein bisschen nicht ganz gepasst hatte. Und ja, gut, zweite Halbzeit, muss ich sagen, anderes Gesicht gezeigt, echt stark Moral bewiesen, sich mehrfach auf 2 Tore herangekämpft, aber zu mehr hat es dann auch wieder nicht gereicht. Es wurde nie dieser Anschlusstreffer, ne? Der ist kein einziges Mal gefallen. Ich glaube, wenn dieser Anschlusstreffer gefallen wäre mit dieser Kulisse, von der ich mal kurz meinen Hut ziehen möchte, die Hannoveraner haben mega Party gefeiert, es war eine richtig, richtig gute Stimmung.
Keine Bratwurst also geholt.
Ich glaube, dieser Anschlusstreffer, der wäre ja wichtig gewesen, aber er ist nicht gefallen und so konnten die Kroaten das dann doch relativ souverän von vorne bis hinten durchspielen, was ich ja so eigentlich nicht erwartet hatte.
Ja, ich auch nicht. Zumal du auch nicht vergessen darfst, die Torhüterleistung der zweiten Halbzeit von Kroatien war ja eigentlich quasi nicht existent. Also die Torhüter haben ja keinen Ball, glaube ich, gefangen. Ich kann mich an vielleicht eine Maximalparade in der zweiten Halbzeit von der Engmehmat erinnern. Wenn es dann war, es auch Kuzmanovic nur kurz. Also von daher, das hat man auch wirklich auch offensichtlich noch auch cleverer gelöst. Natürlich, klar, du hattest halt Uschins, der an allen 3 Tagen aus jeder Lage getroffen hat. Also es war ja brutal, auch wie er dann auch noch seinen Kreis mit eingesetzt hat und so. Also das war wirklich... Wenn du ein MVP des Turniers wählen würdest, wäre Iredas Uschins mit klarem Abstand meine Wahl gewesen, weil er wirklich brutal gespielt hat, die ganzen 3 Spiele über. Das muss man wirklich ganz, ganz klar sagen. Das haben sie dann noch wirklich gut gemacht. Ein Kohlbach hat seine Dinger bekommen, wie gesagt, wurde auch gut in Szene gesetzt und das war offensiv wirklich wieder sehr gut. Ich fand es aber halt auch defensiv und das ist etwas, wo man vielleicht mit sich auch noch gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen können, halt einfach nicht so stark, wie wir es von der EM gewohnt sind, über alle 3 Partien nicht. Und da war nie so diese Aggressivität, Kompaktheit, Emotionalität drinne, die wir gelobt haben bei der EM, die wir gefeiert haben bei der EM, womit die Mannschaft auch die Fans mitgerissen hat, die das, wie gesagt, gut gemacht haben, fand ich auch beiden. Also gerade in den ersten, also auf jeden Fall Samstag, Sonntag, Donnerstag fand ich es auch voll in Ordnung. Also da war vielleicht okay, man hat es gemerkt, ne, langer Arbeitstag, vielleicht noch nicht mal auf ganz hoch, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass es jetzt nicht etwas war, wo ich sagen würde, wow, die haben halt keine Stimmung gemacht. Also ich weiß nicht, was mit der Abwehr los war. Und ich fand auch Andi Wolf, auch wenn er am Ende 13 Paraden wieder gemacht hat, irgendwie auch nicht so dominant.
Nee, also Andi Wolf war meiner Meinung nach, ja, sowohl gegen Kroatien als auch dann gegen Österreich jetzt nicht so ein entscheidender Faktor, wie er bei der Europameisterschaft war. Und ich finde, der Abwehr hast du einfach angesehen, dass wir gerade an dem Punkt in der Saison in der Handball-Bundesliga stehen, wo wir stehen. Ne? Also das ist auf die Crunch-Time in der Champions League, auf die heiße Phase in der Champions League, auf die heiße Phase in der Europa League, als auch auf die heiße Phase in der Liga zugeht. Ne? Und da haben viele Spieler Körner gelassen. Das hat man meiner Meinung nach gesehen und auf mich wirkten die Kroaten, die einfach nicht so, also ne, klar, die haben mit Dubnjak auch jemanden, der dieses Spiel so spielt oder mit. Aber sonst, ne, Martinovic spielt bei Melsung, aber der spielt halt auch nur Bundesliga. Ja, der spielt nicht international. Sindric kann es auch entspannter angehen lassen. Also ich finde, man hat schon gemerkt, dass die Frische und gerade in der Abwehr die letzte Chance, diese 120% zu geben, bei manchen nicht da waren. Und dass das einfach daran gelegen hat, weil Europameisterschaft, entscheidende Hauptrundenspiele in der Europa League und Champions League und Handball-Bundesliga, Kampf um die internationalen Plätze, Meisterschaft, das hat sein Tribut gezollt, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und würde an der Stelle mal auf jeden Fall gleich mal eine kurze Pause machen, bevor wir gleich zurückkommen. Da können wir auch auf jeden Fall nochmal dran ansetzen, weil ich finde, da gibt es einige Spiele, über die wir mit Sicherheit nochmal sprechen können. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und hatten gerade das Thema Belastung, was mit Sicherheit ein Thema war, wo ich gerne nochmal dann ansetzen möchte, Robin, weil das war auch mein Eindruck, dass du Spieler halt hattest, denen du es wirklich angemerkt hast, dass sie überspielt gewesen sind, nicht zu 100% in Form gewesen ist. Ich finde auch gerade Juri Knorr merkst du an, dass der gefühlt seit Wochen durchspielt, aber nicht mal nie so mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann und mal so ein bisschen resetten kann, was gerade falsch läuft, weil ich finde, du merkst halt gerade ihm halt an, dass er wirklich so in so einem Loch ist, wo er einfach gerade nicht rauskommt und irgendwie versucht und alles tut und macht und so weiter, aber er einfach ja, nicht die Power hat, nicht die Möglichkeit, dadurch sich mal auszuruhen, weil natürlich er sowohl bei Rhein-Neckar-Löwen als auch im DRB-Team einfach natürlich eine wichtige Rolle einnimmt. Und diese Rolle kann er gerade einfach nicht in dem Maßen ausfüllen. Und auch dann defensiv. Du hast es in Köster angemerkt im Spiel gegen Kroatien, dass er nicht auf der Höhe gewesen ist. Auch Goller hat ihn ab und an wieder nicht die beste Leistung gezeigt. Und da fand ich, war es dann sehr gut. Und da müssen wir auch über eine der Entdeckungen vielleicht auch sprechen, dass Marian Michalschik, auch wenn ich defensiv kritisiert habe, im Innenblock sich wirklich als sehr gute Alternative entwickelt hat. Also ich finde, dass das wirklich teilweise echt stark verteidigt an der Seite, ob es jetzt Goller gewesen ist oder auch Köster. Und ich glaube, das kann sehr, sehr wichtig werden, dass wir dann auch wirklich dringend diese Entlastung für Innenblock, Göller und Köster finden, weil wir kennen ja die beiden Spulen halt ihre Zahlen ab bei den jeweiligen Vereinen, natürlich auch Nationalmannschaft dadurch, klar.
Ja, absolut. Also dein Text zu Juri Knorr kann ich nur so unterschreiben. Der ist in einer brutalen Negativspirale mit den Rhein-Neckar-Löwen. Ne? Der kriegt bei den Rhein-Neckar-Löwen ist niemand, der ihn wirklich unterstützt, außer Niklas Kirkelöcke, der da noch so, sag ich mal, vorangeht, ne? Und ihm so ein bisschen die Last von den Schultern nimmt. Da muss er aber auch nur dran ziehen, kämpfen, spielen, ohne Pause, ohne alles, ohne was weiß ich nicht was. Ich glaube, der ist leer, der ist auch im Kopf, kannst du dann nicht mehr so fit sein, glaube ich. Julian Köster, ähnliches Bild. Also, was hat der für eine Durchschnittsspielzeit beim VfL Gummersbach? 55 Minuten?
Gefühlt, ja.
Der kriegt so gut wie nie Entlastung. Also, und das ist ihm anzumerken. Klar, beides total junge Spieler, aber sorry, aber wir reden ja von der Handball-Bundesliga, ne? Wir reden ja jetzt nicht von der französischen Liga oder von der spanischen Liga, wo vielleicht 3-4 spannende Spiele stattfinden, sondern wir reden hier davon, dass du halt auf einen, sorry, fucking Dienstag im strömenden Regen hunderte Kilometer nach Eisenach fahren musst, wo eine brutale Stimmung ist und dir 60 Minuten der krankeste Kampf aufgezwungen wird. Und das geht nur an die Substanz. Und das hast du dann 2-3 Tage später wieder. Und dann musst du noch international ran. So. Also ja, man merkt es ihnen total an. Und da ist es halt echt super wichtig, dass Marian Michalschik da wieder integriert wird in die Truppe. Ich stimme dir zu. Mir hat es über ein paar... Ja, über beide Strecken gut gefallen. Ich fand ihn in der Abwehr dann aber zum Beispiel gegen Österreich wieder, da war er überfordert. Also da hat er nicht gut gespielt in der Abwehr, meiner Meinung nach. Da hat er mich eher im Angriff wiederum in der zweiten Hälfte, wo er Juri Knorr im Angriff entlastet hat, mehr überzeugt, als es in der Abwehr getan hat und kluge Entscheidungen getroffen, gute Spielzüge angesagt und damit Hektik aus dem Spiel genommen, was am Ende dazu geführt hat, dass es überhaupt geklappt hat mit der Quali.
Genau, und dann lass uns auch, wenn wir jetzt schon sowieso aufs Österreich-Spiel kommen, auch auf dieses Österreich-Spiel zu sprechen kommen. Ich finde auch da, startet es mit 0-2 wieder so ein denkbar unnötig, denkst du, jetzt nicht so wieder wie gegen Kroatien. Fängt sich dann aber wirklich gut. Es war dann ein guter Auftritt, man hat vorne gut getroffen, man hat sie immer wieder auch so ein bisschen absetzen können. Ich finde aber, man muss zur ersten Halbzeit mehr als mit 3 Toren in die Halbzeitpause reingehen. Also da müssen sie eigentlich 5, wenn nicht sogar 6 sein. Hat es aber diese Sequenz, 1,5 Minuten Verschluss, wo du diese gute Führung dann wegwirfst mit einem überhasteten Abwurf oder mit dem Abschluss überhastet. Ja, und dann zweite Halbzeit läuft auch ganz gut, aber man kann sich halt nie so absehen, dass du halt mal wirklich dich sicher fühlst. Also Es war gut, aber man hat, glaube ich, auch einfach dann gemerkt, dass dann Österreich so ein bisschen auch die Kräfte gefehlt haben und dass natürlich dann der beste Schütze von den Österreichern in der Schlussphase nicht gespielt hat, und zwar Boris Sivkovic, Janko Bosevic, so ist es richtig, die Halbreche, der uns einen nach anderen um die Ohren geknallt hat, war für diese Mannschaft echt gut.
Ja, ich habe es, also sorry, aber ich weiß nicht, ich glaube, dass die österreichische Presse etwas glimpflicher mit ihren Handballern umgeht, als es die Deutsche tut. Hätte Alfred Gislason, wäre Alfred Gislason in der Situation gewesen und wir hätten so jemanden und der hätte ihn in den letzten 10 Minuten nicht spielen lassen, nachdem er vorher wirklich geworfen hat. Also der war ja die Definition von einem Steineschmeißer da auf halb rechts. Ja. Der hat einen Finger da ja reingeflext. Was hat er gemacht? Der hat doch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hat der 4 oder 5 Tore nacheinander geworfen.
Ich glaube, ja.
Mit den österreichischen Torschützen. So, dann kam der Wechsel auf David Speth im Tor. Der hat dann das erste Mal irgendwie einen von dem rausgefischt, aber auch erst mit Unterstützung vom Block. Ja, irre, dass der nicht gespielt hat, aber wahrscheinlich hat er sich natürlich auch total aufgerieben und hatte nicht mehr die Kraft. Hätte der so weitergemacht, weiß ich nicht. Dann hätte das auch nochmal in eine andere Richtung ausschlagen können. Und das ist genau der Moment, wo ich sage, das hat mir nicht gefallen, was Marian Michalczyk da gemacht hat, weil er hat gegen ihn gestanden. Sorry, aber der muss raus auf 10 Meter dann, wenn der Mann da antrabt und dann einfach die Dinger aus 10 Metern da reinwirft. Weiß ich nicht. Also das war dann so eine Sequenz, wo es unnötig spannend wurde, meiner Meinung nach, irgendwie wieder. Und der Torwartwechsel auf David Speth, war dann genau die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach, weil das hat dazu geführt, dass sich Deutschland wieder auf 5 Tore absetzen konnte und hat der Mannschaft Stabilität gegeben. Und so konnten dann durch die Paraden von David Speth 3, 4 schnelle, einfache Tore im Gegenstoß erzielt werden, womit dann diese Sicherheit reinkam. Und es wurde meiner Meinung nach hinten raus dann auch nicht mehr so eng und spannend, wie es vielleicht in der Übertragung dargestellt wurde, weil ich habe da jetzt nicht so wirklich gesehen, dass es nochmal hätte kippen können.
Hat den Eindruck, hatte ich auch nicht. Also klar, natürlich, das war dann nochmal, als dann irgendwie dann, ich glaube, 2 Minuten Verschluss oder 2,5 Minuten Verschluss ist auf 2 Tore rankommen, durch Frimmel war es, meine ich. War das so nochmal ein bisschen, okay, ne, muss man aufpassen, aber ich hatte schon eine Minute, 1,5 Minuten vorher gesagt, Leute, wir sind jetzt mit 5 in Front bei 3 Minuten, also dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Klar, dann laufen ein paar Situationen schief, du spielst gegen die offene Deckung das nicht ganz clever aus, hast 1-2 Ballverluste, natürlich geht es dann ganz, ganz schnell, klar, aber ich finde, die Auszeit kam zur richtigen Zeit, man hat es dann gut zu Ende gespielt, sicher gemacht und dann ja, war es am Ende auch einfach verdient und um auf deinen Punkt einzugehen, ich finde sowieso, dass die halblinke Position über das ganze Turnier ein großes Problem gewesen ist. Wir haben unheimlich viele Tore von den halbrechten Spielern, Gegenspielern bekommen, gerade halt gegen Kroatien mit Martinovic und mit Kroatien mit Österreich natürlich, so jetzt komme ich total durcheinander, mit Österreich, mit Bosovic, der da auch wirklich einen nach dem anderen reingeschmissen hat, also da finde ich, dass man da auch rangehen muss und was halt mir, was ich so auffällig ist, dass wir so brutal viele Tore aus 9 Metern bekommen haben, fast die Hälfte aller Gegentore fallen aus 9 Metern, finde ich ein bisschen sehr viel, zumal es bei der EM nur 27% gewesen sind, also fast doppelt so viele aus der Ferndistanz, also da muss man sagen, da war unsere Abwehr einfach über weite Teile zu passiv und hat zu viel zugelassen.
Ja, aber da sind wir wieder bei der Belastung, bei der Frische. Ja. Es ist der Schritt raus. Du bist auf 9 Metern, du bist am Mann dran. Ne? Die Tore fallen, weil sie freie Würfe aus 9 Metern bekommen und nicht der Kontakt im Wurf da ist, der Block nicht da ist. Das ist genau das. Das sind diese letzten 5%, die dafür sorgen, dass Martinovic und Bosovic eben zwar hochsteigen können, aber mit Kontakt abschließen müssen. Es ist dann kein Foul, sondern es ist zwar jemand dran, aber der Wurf ist dann einfach nicht mehr frei. Und das ist halt passiert die ganze Zeit. Und dann sind die Dinger drin. Weil, dass Martinovic eine Wurfmaschine ist, ist uns klar. Gut, Bosovic hat jetzt irgendwie hier so einen goldene 15 Minuten in der zweiten Halbzeit erwischt. Ja. Das wird ihm vielleicht auch nicht mehr so oft passieren oder nicht immer passieren, sage ich mal. Aber bei Martinovic hätte man es wissen können, sage ich mal. Da hätte man sich ein bisschen mehr drauf konzentrieren können. Aber nichtsdestotrotz sehe ich jetzt nicht alles so schwarz, sondern glaube auch, dass es zur Olympia wieder, ja, dass wir da wieder mit frischeren Spielern in den Start gehen können und eine gute Abwehr auf die Beine gestellt bekommen, weil das war das, was wir bei der Europameisterschaft gesehen haben. Das kann Deutschland. Also da sind wir ganz weit vorne mit dabei schon, meiner Meinung nach. Und was mich, um einfach jetzt auch mal wirklich was Positives herauszuheben, ich finde, Deutschland hat die beste rechte Seite gespielt und gezeigt, seit 5, 6 Jahren. Uschins Serbe, die Kombination hat mir in beiden Spielen, an allen drei Spielen, wahnsinnig gut gefallen. Serbe mega geil, viel Selbstvertrauen. 6 Dinger eingeschweißt gegen Österreich. Ich glaube, gegen Kroatien waren es auch 6. Gegen Algerien hat er auch genetzt ohne Ende. Hat sich die 7 Meter genommen. Geil. Hat mir total gut gefallen. Und Uschins vor Heimpublikum, ja, du hast es ja schon gesagt, also wenn es ein MVP gäbe, gut, am Ende ist er dann 3-mal Man of the Match geworden. Was natürlich auch an der Halle lag, die, glaube ich, mit abstimmen durfte.
Ja, ich glaube, das lag sehr an der Halle.
Ich glaube, das war ihm dann bei der Auszeichnung bei der dritten dann auch noch ein kleines bisschen unangenehm, aber man muss es ihm überhaupt nicht sein, meiner Meinung nach, weil er großartige 3 Spiele da gezeigt hat. Und er zusammen mit Serbe hat mir total gut gefallen. Und gerade bei Serbe freue ich mich auch schon mit Hinblick auf die WM 27, weil ich glaube, dass Lukas Serbe auch beim THW Kiel als Nachfolger von Niklas Ekberg nochmal einen richtig großen Sprung machen wird. Weil alle Voraussetzungen dafür bringt er auf jeden Fall mit.
Ah, also das Potenzial hat er auf jeden Fall. Und ich finde auch, wie gesagt, Uschins hat auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde auch, man hat auch, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch so gesehen hat, dass auch den Heimann und Michalczyk auch Innenblock spielen können. Ich glaube, das ist auch als wichtig zur Entlastung einfach für Köster und für Goller, dass sie halt nicht 60 Minuten Innenblock spielen müssen und dass du wirklich noch Optionen hast, die dann auch verlässlich sind. Klar, sie waren nicht überragend, sie haben auch Schwächen gezeigt, aber ich finde auch, man hat auch auf jeden Fall Schritte gesehen, dass man da auch dann nicht aus der Halle geworfen wird. Wie gesagt, es war nicht perfekt, definitiv nicht. Und eine Sache möchte ich auf jeden Fall auch erwähnen. Von allen Teams, die Olympia-Qualifikation in den vergangenen Tagen gespielt haben, hat Deutschland mit 105 Toren die meisten erzielt. Also das dürfen wir auch nicht vergessen, bei aller Kritik an der Offensive für technische Fehler und noch Abschlussschwächen. 105 Tore hat keine andere Nation erzielt. Und da waren auch Top-Nationen dabei. Norwegen, ne, da müssen wir nicht drüber reden, die Spanier waren mit dabei, die auch noch ein bisschen was gut zu machen hatten. Also auch da, wie gesagt, man hat gute Ansätze gezeigt, auf jeden Fall. Uschins hat sich definitiv als Nummer 1 jetzt auf Rechtsaußen etabliert. Also ich glaube, da kann jeder zurückkommen, wie er will. Also an Uschins kommst du nach dem Wochenende nicht mehr vorbei. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend. Wenn dann Knorr wieder in Topform ist, dann hast du mit Köster, Knorr und Uschins, hast einen Rückraum, der die nächsten 10, 15 Jahre in Deutschland da schon richtig geil Handball zocken kann. Das muss man einfach sagen.
Kriegen wir pro forma noch alle 12 Olympiateilnehmer zusammen? Wir haben natürlich Dänemark, die ja schon qualifiziert sind. Wir haben die Schweden, die qualifiziert sind. Die Franzosen natürlich als Gastgeber. Das sind dann schon mal 3. Dann haben wir natürlich jetzt mit Kroatien und Deutschland sind wir bei 5. Die Slowenen haben sich ebenfalls qualifiziert. Die Norweger haben sich qualifiziert. Die Spanier haben sich qualifiziert. Das sind 8. Die Ägypter sind dabei. Die Argentinier sind vom amerikanischen Kontinent dabei. Und wer sind die letzten 2, die mir jetzt gerade abgehen?
Ungarn ist auf jeden Fall noch mit dabei.
Die Ungarn?
Ja. Und
die Japaner haben.
Die Japaner, genau, stimmt, als Asienvertreter.
Ja,
genau.
Natürlich, als Asienvertreter, alles klar. Dann haben wir sie ja zusammen. 1A.
Ja, genau, das wird dann, werden wir jetzt natürlich noch, wir haben es jetzt schon alle erwähnt, wollen natürlich aber auf jeden Fall noch auf die anderen natürlich noch ein bisschen eingehen, weil ich muss auch schon noch sagen, das war ja schon durchaus hier und da ein bisschen spannender heute in der einen oder anderen Gruppe. Also der Showdown über Cross, dann war es dann bei, war es dann in Spanien, Granollers, wo dann Brasilien das Fernduell hatte, so ein bisschen, beziehungsweise ich schon wusste, wie sie spielen müssen, dass sie irgendwie Punkte brauchten, aber ja, denen hat halt brutal dieses Spiel gegen Slowenien halt wehgetan, wo sie eigentlich hätten fast gewinnen müssen. Also, das sah so gut aus, so lange, und dann verlierst du es mit der Schlusssirene, das war so bitter.
Das ist irre, ne? Also, ich finde es ja, also ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark spielen, muss ich sagen. Also, das hat mich schon, ja, das hat mich überrascht. Also, ich hätte gedacht, dass die Slowenen das, ja, klarer machen, muss ich sagen. Aber, das ist irgendwie interessant, weil ich finde, ich habe das zuletzt im Fußball hier und da immer mal wieder gehört, dieses Thema, es gibt keine kleinen Nationen mehr. Und das ist ja das, was man im Fußball beobachtet, man das ja schon auch sehr. Österreich, Schweiz, aber auch südamerikanische Länder etc. spielen in der Premier League, in der Bundesliga ganz viele Spieler. Und ich finde, im Handball kann man das mehr und mehr auch beobachten, meiner Meinung nach. Du siehst es nämlich an den Österreichern. Du siehst es auch an den Schweizern zum Beispiel. Du siehst es aber jetzt auch bei den Brasilianern zum Beispiel. Und ich finde, die Durchdringung gerade auch in der Handball-Bundesliga, aber auch in den europäischen Top-Ligen, sage ich mal, mit Spielern all dieser Nationen wird mehr und mehr und mehr, weil natürlich das Produkt auch mehr und mehr vermarktet wird und es deswegen für alle Märkte interessant wird und für alle Länder und alle Nationen. Und unter dem Gesichtspunkt ist es auch einfach nicht mehr so, ja, wir fegen die jetzt einfach mal weg. Und das finde ich total spannend zu beobachten, dass es beim Handball da einen ähnlichen Weg geht wie beim Fußball. Und bin gespannt, wo das noch hinführt und welche Nationen dann die nächsten, ja, vermeintlichen Überraschungen werden könnten mal.
Ja, bin ich definitiv gespannt. Also auch die Österreicher hätten ja auch, das wäre auch das so verrückt gewesen, wenn wir unentschieden gegen Österreich gespielt hätten, hätte denen ein einziges Tor gefehlt, um in die nächste Runde zu Olympia zu kommen. Das ist ja so brutal. Und jetzt warten die, zuletzt waren die bei Olympia 1936. Ich meine, fast 90 Jahre sind es noch nicht, aber schon sehr, sehr lange auf jeden Fall. Das ist schon total verrückt. Also wie lange die jetzt da schon drauf warten, dass sie endlich mal wieder mit dabei sind. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Aber ja, auch da entwickelt sich. Und es ist ja auch positiv zu sehen, dass der Sport wächst, dass es immer, immer einfach spannender wird. Und das macht das Produkt auch spannend. Also auch das Spiel Ungarn gegen Portugal, das war ein geiles Spiel, muss man einfach sagen. Also die haben sich wirklich gegeben. Und die Portugiesen sind ja sowieso für eine der Entdeckungen der letzten Jahre gewesen, wie sie sich entwickelt haben. Und mittlerweile kannst du einfach gewisse Leute einfach nicht mehr rausnehmen. Und du musst auch bei portugiesischen Mannschaften immer jetzt darauf aufpassen, dass sie halt ins Final Four, zum Beispiel in der European League, einziehen können. Klar, Champions League, dann fehlt dann noch so ein Stückle, klar, okay, aber European League, also da würde ich keinen Teams, die dabei sind, unbedingt da rausrechnen, dass sie nicht ins Final Four reinkommen. Gerade Sporting Lissabon, die mit den Costa-Brüdern brutal sind.
Absolut, absolut. Das Einzige, was halt jetzt auch offensichtlich ungebrochen bleibt, ist halt die europäische Dominanz. Ne? In allen drei Qualiturnieren setzen sich halt, also drei Qualiturniere, sechs Plätze, sechs europäische Nationen. Das ist einfach das ist dann, ne, die Durchdringung in die Ligen und dieses Spielen auf absolutem Top-Niveau, ne, auch auf allen Positionen vor allen Dingen dann. Ja. Das ist es dann noch. Aber das ist das ja, was ich, also das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in 4 Jahren anders aussieht, weil diese Entwicklung zu beobachten ist. Ich habe das Gefühl, dass alles enger zusammenrückt und Nationen, ähnlich wie in der Handball-Bundesliga, wo wir drüber gesprochen haben, da kann jeder jeden schlagen. Ich glaube, dass es auf Nationenebene im Länderspielbereich in Zukunft auch mehr und mehr so sein wird. Und ich finde, das ist eine total coole Entwicklung. Man muss sich dann nur natürlich davon verabschieden, dass man dann alles gewinnt. Aber ich finde mehr Wettbewerb eher spannender als Dominanz. So, ne? Um nochmal einen Vergleich zu einer anderen Sportart zu ziehen, wie unglaublich unattraktiv Dominanz ist, siehst du nämlich im Moment in der Formel 1. Der Sport ist für mich tot. So, ich brauche den nicht mehr verfolgen, weil ich schalte ein und weiß, wie es ausgeht, bevor es losgeht. Und das ist hier anders und das finde ich mega. Das finde ich einfach unglaublich spannend und ich freue mich riesig auf die Olympischen Spiele. Weil überleg mal bitte, Alter, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Wir haben einen ultra krassen Titelkampf in der Handball-Bundesliga. Champions League hat Kiel mega geil performt, ja. Wahrscheinlichkeit aufs Final Four, würde ich mal sagen, gegeben. Magdeburg, Final Four, Champions League. Zwei deutsche Teams vielleicht im Final Four der Champions League. Europa League, sage ich dir, sind auf jeden Fall zwei deutsche Teams dabei im Final Four. Ja, dann haben wir Bundesliga-Entscheidung, dann haben wir Final Four Champions League, Final Four Europa League, dann haben wir die Olympischen Spiele. Der Sommer ist gerettet.
Vergiss nicht das DFB-Pokal Final Four der Männer noch.
DHB-Pokal-Final Four ist tatsächlich schon wann? Das ist in 3 Wochen. Nee, nicht in 3 Wochen, in 3 Wochen oder 4 Wochen.
Ja, 3 oder 4 Wochen müsste es sein. Ja, ist nicht mehr so weit weg. Und da ist noch Olympia-Quali der Frauen, dürfen wir auch nicht vergessen. Also das wäre auch noch geil, wenn die es auch noch schaffen würden. Ne, also jetzt mal wieder zwei deutsche Teams mit dabei bei einem Olympischen Turnier. Das wäre natürlich auch ein Riesenerfolg für den Verband.
Genau.
Ja, also die haben auch gute Chancen auf jeden Fall. Und ich wollte eigentlich noch einen Satz noch zu deiner internationalen Sache, also weil das internationales wächst. Wir müssen ja nur auf Bahrain schauen. Klar, die sind am Ende letzter geworden und die haben auch gegen Spanien verloren. Aber Slowenien hatte Probleme gegen die haben mit einem Tor nur gegen Brasilien verloren. Also auch da wächst was zusammen. Klar, natürlich, da sind natürlich auch gewisse Gelder mit drin, das darf man auch nicht vergessen, okay, aber für den Sport macht es trotzdem spannender. So, und klar, das ist auf jeden Fall geiler, wenn du halt dann weißt, okay, schon vorher, okay, ja, die stehen da drin. Und so ist es halt einfach brutal spannend und macht einfach diesen Sport auch so extrem telegen, weil es halt einfach, du nicht weißt, was halt passiert. Und die TV-Quoten, ich kenne sie ja bei Sport 1, waren echt gut. Also dafür, was nur Algerien waren, glaubst du, in der Spitze 750.000 Zuschauer, das ist echt gut. Also muss man einfach sagen, für nur Spartensinne ist es ja Sport 1 nur. Also wir waren damit sehr, sehr zufrieden. Und ja, macht auf jeden Fall Bock auf mehr.
Ja, definitiv. Ich habe richtig Lust. Und wenn sich die Mädels jetzt auch noch qualifizieren, dann wäre das einfach großartig. Und zweimal irgendwie dann bei Olympia die Daumen drücken und ganz viel Handball gucken. Hätte ich schon richtig Bock drauf. Und ja, im deutschen Damenspiel in Neu-Ulm das Turnier vom 11. bis zum 14.04. Das ist also, das findet tatsächlich parallel zum Final Four der Herren des DHB-Pokals statt. Leider, finde ich ehrlich gesagt. Ja, gräbt natürlich irgendwie den Damen so ein bisschen das Interesse ab, weil klar ist der Fokus auf dem DHB-Pokal Final Four der Herren. In dem Moment, aber die Deutschen spielen dort gegen Slowenien, Montenegro und Paraguay. Und ja,
das ist möglich. Da muss ich qualifizieren.
Das müssen sie ziehen, das Ding.
Ja. Boah, also, Kulisse auch noch. Ja, du bist dann in Köln, ich mach Neu-Ulm, dann passt das ja ganz gut. So, dann würde ich die Ausgabe für heute entsprechend beenden. Ein bisschen kürzer als sonst, aber ich glaube, das war angesichts der Tatsache, dass halt nur Olympia halt das Thema jetzt war, das bestimmte Thema. Ich glaube, auch sehr, sehr gut, da wichtig drüber zu sprechen. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder hier bei Anwurf. Bis dahin dürft ihr uns gerne Rezensionen erlassen beim Podcatcher eurer Wahl. Dürft uns auch gerne schreiben auf Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei eurem Podcast eurer Wahl Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.